Hallo und willkommen zur neuesten Episode von Nintendo Nauten. Mein Name ist Thomas und die E3, nicht E3, ist vorbei. War aber richtig gut. Die Hersteller haben gute Shows abgeliefert und die Leute, die da waren, die waren auch begeistert. Es fühlte sich wieder wie früher an, wie die E3-Woche. Viele Konferenzen oder Directs oder wie auch immer man das dann jetzt nennt, aber auch Anspielstationen vor Ort, Demos, Goodies, alles war vorhanden. Da muss man tatsächlich sagen, dass Jeff Keighley mit dem Summer Game Fest und alles, was da drum vor Ort passiert, einen richtig guten Job gemacht hat und hatte auch eines der besten oder einer der besten Shows letztendlich. Und Xbox hatte eine gute Show. State of Play war auch in Ordnung. Das ist ja jetzt alles immer persönliche Präferenz, wie man die ganzen Sachen da jetzt einordnet. Und ich gehe da jetzt mal kurz durch, wobei jetzt bei den anderen Shows nicht so viel für Nintendo angekündigt wurde. Das hat dann Nintendo lieber selbst in der Direct gemacht. Ja, und ich werde auch insgesamt nur so ein paar Titel erwähnen, die mir irgendwie jetzt in Erinnerung geblieben sind oder die für mich irgendwie oder für mich persönlich eine Relevanz haben. Also ich gehe jetzt nicht jeden Titel durch. Und vorab möchte ich einfach zu Beginn der Folge noch sagen, dass ich es etwas leid bin, wie viel im Internet in den ganzen Gaming-Communities gerade gemeckert wird. Denn gefühlt ist jede Show schlecht, wenn der persönliche Spielergeschmack nicht getroffen wird. Irgendwann haben wir halt die Fähigkeit verloren zu sagen, das war eine ordentliche Show, aber für mich war persönlich wenig dabei. Das ist halt jetzt immer alles direkt die schlechteste Direct ever. Oder furchtbar und der ist doomed und Nintendo ist doomed und alle sind doomed und das ist sehr, sehr, sehr nervig. Das ist auch noch gefühlt schlimmer geworden, seit die Switch 2 auf den Markt gekommen ist. Und gerade halt, wenn ihr Social Media und YouTube irgendwie besucht. Zum einen hast du die Reaction-Videos, wo dann Leute hypen und dann hast du wieder, nee, ist aber alles furchtbar. Ah, das ist echt mühsam. Und dazu kommt dann, wenn man dann so eine Veranstaltung irgendwie trotzdem gut fand, dann wird man direkt als Nintendo-Schill attackiert. Das macht irgendwie so keinen Spaß. Aber trotzdem sitze ich jetzt hier und versuche mal ein paar dieser Geschehnisse einzuordnen. Nach all den Videogame-Shows der letzten Woche kann ich zumindest definitiv jetzt hier sagen, dass die Switch 2 wahrscheinlich den besten Third-Party-Support einer Nintendo-Konsole überhaupt bietet. Ja, die Switch war schon eine Verbesserung für Nintendo-Verhältnisse, wurde aber durch die altbackene Technik zurückgehalten. Die Switch 2 bekommt dagegen nun so viele wichtige und aktuelle Spiele. Und das ist toll. Ja, also das ist, es ist wirklich toll, die Flut an Third-Party-Spielen. Und mittlerweile nicht nur alte Portierungen, sondern eben auch Day One für die Switch 2, denn ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt genug Spieler, für die die Switch 2 auch die Hauptkonsole ist und die wollen auch von diesen Spieleshows oder einer Nintendo Direct abgeholt werden. Früher wurde gemeckert, dass Nintendo kaum Third-Party-Support hat und heute wird gemeckert, dass Third-Party-Spiele so viel Platz in einer Nintendo Direct einnehmen. Hatten diese Spieler oder diese Spiele, die Third-Party-Spiele immer den mit Abstand größten Anteil an einer Show. Es ist ja jetzt nicht so, dass bei einer normalen General Direct 10 neue Nintendo-Spiele angekündigt werden. Das waren halt immer nur so 1 bis 3. Ja, wenn man mal Glück hatte, waren es mal 4 so ungefähr. Und jedenfalls kommen wir jetzt zu diesen Third-Party-Spielen. Und Capcom unterstützt die Switch 2 hervorragend. Erst haben sie bestätigt, dass Monster Hunter Wilds für die Switch 2 in Entwicklung sei, aber keine weiteren Details genannt. Also das scheint noch ein bisschen länger zu dauern. Dann kündigten sie kündigten sie Resident Evil Veronica, das Remake vom Dreamcast-Klassiker Resident Evil Code Veronica für 2027 an. Und das wird auch ab dem ersten Tag für Switch 2 verfügbar sein. Und jeder, der in diesem Jahr Resident Evil Requiem auf der Switch 2 gespielt hat, weiß, wie gut diese Portierung ist. Wir können uns also wirklich auf Veronica freuen, da es eben kein unspielbarer Verlegenheitsport werden wird, sondern wahrscheinlich einfach eine richtig gute Umsetzung. Ansonsten lässt sich nicht so viel über das Spiel sagen, da man jetzt halt erstmal nur die Eröffnung mit dem Dialog und ein paar Spielszenen-Schnipsel gesehen hat. Das wurde primär in der Ego-Perspektive gezeigt, aber nach dem Event hat Capcom bestätigt, dass das eben nur die Anfangssequenz quasi für die Enthüllung des Spiels war und das eigentliche Spiel ein reines Third-Person-Spiel sein wird, ebenso wie das Original. Erwartet also ein Spielgefühl, das eher in Richtung Resident Evil 2 Remake gehen wird. Ihr übernimmt die Rolle von Claire Redfield und es sind nur 3 Monate nach den Ereignissen in Raccoon City vergangen. Das bedeutet, Claire ist jetzt nicht plötzlich so eine Supersoldatin oder Regierungsagentin, denn das war im Original gerade in der Eröffnungssequenz und vielleicht ein bisschen over the top. Es ist aber wohl so, dass sie zwischenzeitlich Training von ihrem Bruder Chris erhalten hat und dadurch sicherlich ein bisschen mehr drauf hat, aber ohne eben jetzt so die Supersoldatin zu werden. Onimusha Way of the Sword kommt am 25. September für Switch 2 zeitgleich mit den anderen Konsolenfassungen. Und auch da sah wirklich nach einem guten Port aus. Damit meine ich das natürlich nicht, man das jetzt nicht mit einer PS5 oder PS5 Pro vergleichen kann. Aber ohne diesen direkten Vergleich wird man wahrscheinlich mit Freude das Spiel durchspielen können, ohne ständig zu denken, boah, ist das ein Downgrade, schau mal, wie ruckelig das alles ist. Also mir gefiel die Demo auf der PS5. Viele empfanden den Schwierigkeitsgrad allzu leicht. Aber laut Produzent Akihito Kadowaki sei das eben Absicht gewesen und er versicherte, dass die Bosse und Gegner in der Vollversion deutlich härter werden. Hoffentlich gefällt es mir dann auch noch, denn ich war eigentlich froh, dass Onimusha sich wie ein Onimusha anfühlt und nicht wie ein Dark Souls-Clone. Am 23. Juni erscheint von Capcom die digitale Fassung von Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition für die Switch 2. Bis zum 7. Juli gibt es dann übrigens einen 25% Rabatt auf die digitale Fassung. Ihr könnt das Spiel also dann aktuell für 29,99 vorbestellen. Die Devil Hunter Edition bietet dann 60 FPS am TV und im Handheld-Modus sowie zahlreiche neue Inhalte und Kostüme. Das ist dann so wo eine Art Complete Edition. Das nächste Capcom-Spiel ist dann Dragon's Dogma 2 Dark Arisen, welches am 9. Oktober veröffentlicht wird. Das ist dann quasi die Komplettfassung des Spiels, da auch der ganz neue DLC enthalten wird. Im eisigen Nordgebiet könnt ihr dann Monsterjagd gehen letztendlich und dunkle Herausforderungen meistern und Cosmetics sind auch noch für die Charaktere dabei. Und die Dark Arisen Erweiterung kann dann für die anderen Konsolen separat gekauft werden. Und ich hoffe sehr, dass dieser DLC die Probleme des Hauptspiels behebt, denn die Community war ziemlich unglücklich, was Dragon's Dogma 2 angeht. Und der erste Teil wurde ja auch mit einem mit der Dark Arisen Erweiterung zu dem Kultspiel, das es jetzt vielleicht ist. Und vielleicht gelingt das auch mit der Fortsetzung. Street Fighter 6 Year 4 wurde angekündigt. Und wenn ihr das kauft, könnt ihr ab Frühjahr 2027 mit Tifa aus Final Fantasy 7 spielen. Weitere Kämpfer sind Jasmine, Ayun und Bosch. Und wenn wir gerade schon bei Tifa waren, können wir uns ansehen, was Square Enix mit der Switch 2 noch so vorhat. Wie wäre es zum Beispiel mit Final Fantasy VII Revelation, der größten Ankündigung des Summer Game Fest und auch die Abschlussankündigung. Direkt mehrere Trailer wurden da gezeigt. Man sah die Reise per Luftschiff, eine Art Jobsystem oder Kostümwechsel, Anpassungen der Kampfmechanik. Man sah die neuen spielbaren Charaktere Vincent Valentine oder Sid Highwind und wie auch die miteinander agieren. Der gute Vince kann sich verwandeln in das Monster und dann kann auch Sid darauf reiten. Also war viel, unheimlich viel dabei. Auch mit dem Luftschiff fliegen, dann mit dem Fallschirm abspringen, um dann da die Welt darunter zu erkundigen. Also das sah sehr gut aus, die ganzen die großen Bosskämpfe, das war so viel dabei. Ich hatte Gänsehaut, machte Es machte wirklich Spaß und das Beste daran ist, dass das Spiel schon im Frühjahr 2027 zeitgleich mit anderen Konsolenumsetzungen und dem PC-Release für die Switch 2 veröffentlicht wird. Das ist doch Hammer, super gut. Also ihr habt jetzt noch ein bisschen Zeit, bis ihr Final Fantasy VII Rebirth beenden könnt. Aber als Nintendo-Fan ist es doch großartig, dass man jetzt innerhalb von vielleicht 15 Monaten Final Fantasy VII Remake, Rebirth und Revelation auf der Switch 2 spielen können wird. Also deswegen. Am 22. Oktober erscheint aber noch ein weiteres Final Fantasy Spiel. Final Fantasy Resonance ist das erste Final Fantasy Spiel in HD 2D. Und falls ihr beim Trailer dachtet, da, Moment, habe ich das schon mal gesehen. Resonance ist eine Adaption des Mobile Games Final Fantasy Breath Exvius, das 2025 nach 10 Jahren eingestellt wurde. Wichtig anzumerken ist aber, dass das Spiel jetzt ohne Mikrotransaktionen auskommt. Es ist kein Gacha-Vertreter mehr und es ist auch jetzt nicht einfach eine Portierung, sondern im Prinzip hat Square Enix die Geschichte genommen der ersten Season und das ist jetzt das erzählerische Fundament und Grafik haben sie neu gemacht, Kampfsystem ist neu, die Oberwelt gibt es jetzt, also es ist quasi auf Grundteilen des Spiels wurde ein komplett neues Spiel entwickelt. Also ihr könnt euch auf Luftschiffe, Chocobos und Beschwörungen freuen. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ein rundenbasiertes Final Fantasy im schicken HD2D-Stil so spontan angekündigt wurde und dann auch noch in diesem Jahr erscheinen wird. Der Soundtrack umfasst klassische Serienleitmotive, die komplette Breath Exvius Musik sowie 33 neue Stücke. Die Spielzeit der Story soll 30 bis 40 Stunden sein. Aber auch Dragon Quest Fans kommen auf ihre Kosten, da Dragon Quest Monsters die welkende Welt am 3. Dezember für Switch und Switch 2 veröffentlicht wird. Übrigens optional auch als Collector's Edition, wo es dann für 220 Euro ein paar Figuren, den Slime, so ein Putztuch sowie Code für die Deluxe-Fassung drin ist. Finde ich alles ein bisschen happig. Trotzdem, wenn wir uns nur auf das Spiel konzentrieren, erwarten euch 500 Monster, die ihr zähmen oder fusionieren könnt. Und eine Geschichte, die offenbar an Dragon Quest V angelehnt ist, da wir hier die beiden Protagonistinnen Bianca und Nera haben und die auf eine Reise begleiten, um die Welt von Immerwelk wieder zum Leben zu erwecken. Nicht vergessen, die Monsters-Reihe ist sowas wie so eine Art Original-Pokémon. Wenn ihr also Spaß an Pokémon habt und Dragon Quest-Design mögt, dann könnte das Spiel das Richtige für euch sein, da ja auch in diesem Jahr weder ein neues Pokémon noch ein Remaster veröffentlicht wird. Also wäre das eine gute Gelegenheit, um vielleicht mal einen Einstieg in diese Reihe zu probieren. Und wer Kingdom Hearts mag, der kam bei der Direct voll auf seine Kosten. Am 8. Oktober erscheint Kingdom Hearts Collection 1 bis 3 für Switch 2. Und diesmal keine Cloud-Version, sondern nativ spielbar. Die Sammlung vereint Kingdom Hearts HD 1.5 plus 2.5 Remix, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue sowie Kingdom Hearts 3 plus Remind in einem großen Wandel. Und als wäre das nicht genug, wurde auch ein neuer Trailer zu Kingdom Hearts 4 gezeigt, welches auch am ersten Tag direkt für die Switch 2 erscheinen wird. Wann das sein wird, weiß man nicht. Wahrscheinlich nicht vor 2028, aber das ist nur von mir geraten. Aber es ist ein gutes Gefühl, dass man die komplette Reihe auf der Switch 2 spielen können wird. Und ich finde es immer noch verrückt, dass Nintendo diesen Kingdom Hearts 4 Trailer für die Direct bekommen hat und wir das jetzt eben nicht auf der State of Play oder Summer Game Fest gesehen haben. Sega kündigte Alien Isolation 2 für alle Konsolen an, inklusive Switch 2. Schauplatz ist diesmal eine stürmische Koloniewelt. Ihr durchquert die Oberfläche des Planeten und erkundet den Weyland-Yutani-Außenposten, die Kurosaki-Station. Dort lauert mal wieder ein Alien, vielleicht auch mehrere, das wissen wir noch nicht, vor dem ihr euch mit den neuen Werkzeugen und Taktiken in Sicherheit bringen müsst. Ist sicher eine coole Ankündigung. Viele waren Fan von Alien Isolation. Ich habe quasi nach 10 Minuten ausgemacht, weil mir das dann von der Atmosphäre zu dicht war. Aber das ist toll, dass das jetzt nach so vielen Jahren, ich glaube bald 10 Jahre, dann doch eine Fortsetzung findet. Ebenfalls lange auf eine Fortsetzung musste man warten, auf wenn es um Crazy Taxi geht. Sega hat jetzt die Crazy Taxi World Tour angekündigt. Das ist ja ein Kultspiel, Crazy Taxi. Und offenbar ist die Offspring für den Soundtrack wieder dabei. Und das sah spaßig aus. Es sah wirklich aus wie ein modernes Crazy Taxi. Wahrscheinlich ist es genau deswegen nichts für mich, weil ich mit dem Original auch wenig anfangen kann, weil ich jetzt nicht so ein Arcade-Spieler bin und mir dann doch relativ schnell langweilig wurde. Nicht langweilig wurde dagegen für mich damals Metaphor ReFantasio, eines der besten Spiele 2024, und es erscheint endlich am 12. November für die Switch 2. Wer stylische, rundenbasierte JRPGs mit grandiosem Soundtrack mag, sollte hier zugreifen. Das wäre auch ein gutes Einstiegsspiel, um zu testen, ob einem die Persona-Spiele gefallen. Denn von dem Persona-Spielprinzip hat Metaphor hier doch recht viel übernommen. Wobei ich sagen muss, ein bisschen einsteigerfreundlicher, und das Zeitmanagement ist nicht so knapp bemessen, wie es bei Persona ist. Also ich hatte am Ende des Spiels echt noch sehr, sehr, sehr viele Tage, also Ingame-Tage, die ich frei verplanen konnte. Aber es gab natürlich auch noch mehr Third-Party-Ankündigungen. Ja, das Action-Spiel Stellar Blade kommt in diesem Jahr für die Switch 2. Ihr erinnert euch sicher an diesen ehemaligen PS5-Exklusivtitel und den eigenwilligen Stil, wie man das menschliche Gesäß bestmöglich mit einer virtuellen Kamera präsentieren kann. Davon abgesehen ist Stellar Blade ein überraschend gutes Spiel. Kämpfe wie in Bayonetta, aber teils in einer Open World. So ein Sci-Fi-Endzeit-Setting. Das hatte echt viele gute Sachen. Etwas schade, dass der zweite Teil gerade für alle Konsolen außer der Nintendo Switch 2 vorgestellt wurde. Und für jeden, der auf ein neues Bloodborne wartet, der sollte sich dann Lies of P Complete Edition genauer anschauen. Hier wird das Souls-like Lies of P und dessen Prequel-DLC Lies of P Overture in einem Gesamtpaket verpackt und übrigens physical auch alles auf der Cartridge. Das Spiel hat einen so tollen Artstyle, außerdem ist es dann auch die Geschichte, die Geschichte ist eine Neuinterpretation des Märchens von Pinocchio, aber eben in düster und mit Horrorelementen. Das hat mir alles optisch gefallen. Es war mir etwas zu schwer, ich habe es aber auch nicht lange gespielt. Und das sage ich nur als jemand, der Bloodborne platiniert hat. Ich hatte also ein paar Probleme im Lies of P reinzukommen, aber die meisten feiern und lieben es, also deswegen vielleicht gebe ich dem Spiel auch nochmal eine Chance, und wer von Third-Party Souls-like-Spielen nicht genug bekommt, für den wurde dann auch noch Lords of the Fallen 2 angekündigt. Mit der Serie habe ich aber absolut gar keinen Bezugspunkt, weder dieses Spiel noch den Vorgänger habe ich gespielt. Aber wir hatten auch genug andere Spiele, sei es Fitness Boxing Free, Your Personal Trainer, was am 16. Juli veröffentlicht wird, oder die Metal Gear Solid Master Collection Teil 2, die am 27. August erscheint, und Metal Gear Solid 4 Guns of Patriots, Metal Gear Solid Peace Walker sowie Metal Gear Ghost Babel enthält. Ghost Babel ist ein überraschend gutes Game Boy Color Spiel, ich glaube aus dem im Jahr 2000 veröffentlicht wurde. Beachtlich ist aber, dass wir erstmals Metal Gear Solid 4 auf einer Plattform spielen können, die nicht PlayStation 3 heißt. Satte 18 Jahre war das Spiel an die PS3 gebunden, und ab August ist es dann eben endlich auf allen modernen Plattformen verfügbar. Mit Lara Croft kehrt ebenso eine alte Bekannte zur Switch 2 zurück, diesmal mit Rise of the Tomb Raider 20 Years Celebration, welches ab sofort verfügbar ist. Der erste Teil wurde ja auch etwas früher für die Switch 2 umgesetzt. Und das Remake Tomb Raider Legacy of Atlantis vom ersten Teil erscheint am 12. Februar 2027 auch für die Switch 2. Am 23. Oktober erscheint mit One Piece Grand Gourmet eine Restaurantsituation im One Piece Universum in Pixeloptik. Als neues Teammitglied arbeitet ihr gemeinsam mit den Strohhüten daran, die zweite Filiale des berühmten schwimmenden Restaurants Baratier zum besten Restaurant der Meere zu machen. Kombiniert Zutaten zu Gerichten und serviert sie anschließend. Gestaltet das Restaurant mit über 200 Möbeln und Dekoartikeln nach eurem Belieben. Über 400 Charaktere aus One Piece kommen in dem Spiel als Personal oder Gäste vor. Und ich muss sagen, mir gefällt das Spiel. Ja, die Optik ist super und der Charme des Manga oder der Animes wird perfekt eingefangen. Ich hätte nie gedacht, dass ich ein solches Spiel brauche, aber jetzt will ich es irgendwie. Es hat halt ein bisschen das Problem, dass es in dieser heißen Phase veröffentlicht wird, wo so viele Spiele kommen. Ninjala 2, The Uncharted Planet, wurde als Exklusivtitel für Switch 2 angekündigt, aber das ist jetzt nicht so verwunderlich, da das erste Spiel bis heute nur für die Switch verfügbar ist. Und das durchaus erfolgreich mit über 11 Millionen Downloads. In der Fortsetzung macht ihr aber eine Open World unsicher. Und diesmal gibt es auch einen Offline-Modus, in dem ihr alle in eurem eigenen Tempo erkunden könnt. Dungeons meistert oder Bosse besiegt. Das alles alleine oder im Koop. Ich habe den ersten Teil auch nicht gespielt, deswegen kann ich nicht so viel zu dem Spiel sagen, aber es wird ja wohl einige Fans haben. Richtig spannend fand ich dagegen die Ankündigung von Muramasa Revenant Blades. Dabei handelt es sich um ein Remaster des 2009er Wii-Spiels Muramasa The Demon Blade, beziehungsweise von der Wiederportierung aus dem Jahr 2013. Das war ein spaßiges 2D-Action-RPG von Vanillaware. Und das dann künftig in 4K zu spielen, das ist sehr cool, inklusive deutscher Texte und englischer Sprachausgabe, alles wunderbar. Ich denke, dass viele das Spiel gar nicht kennen und das damals verpasst haben. Und deswegen ist da eine moderne Aufbearbeitung doch super. Denn die Entwickler haben dann wohl auch jetzt die Kampf- und Waffensysteme optimiert und bringen neue Modi ins Spiel. Aber das ist wohl auch der Kritikpunkt dieser Direct für viele Menschen. Zu viele JRPGs verstehe ich einerseits, da wir wirklich eine Vielzahl von Spielen in diesem Genre bekamen, also jetzt in der Direct, neue Spiele, genauso wie dann auch so ein Tales of Eternia Remastered, das am 16. Oktober erscheint, oder selbst MMOs wie Final Fantasy XIV Online, das ab August so ein Early Access hat. Atelier Caria, das Nachtkönigreich und das Lexikon der Erinnerung erscheint Anfang 2027 ebenfalls für Switch 2. Und ja, die ganzen Square Enix JRPGs und Metaphor oder Kingdom Hearts, die habe ich ja alle schon erwähnt. Also es war ein ziemlicher Fokus auf dieses Genre und deswegen kann ich verstehen, dass eine dann sagen, das war gar nichts für mich, weil ich kann mit dem Genre nichts anfangen. Das war wie in diese eine berühmte Direct, wo 3-4 Farming Sims angekündigt wurden. Und dann gibt's andere, so wie mich, die sagen, wow, ist eins meiner Lieblingsgenres und so viel Zeug kommt da für die Switch 2 raus. Ich feiere das ohne Ende. Und weil ich mich über JRPGs so freue, ist es auch nicht verwunderlich, dass gewisse Nintendo-Ankündigungen in dieser Direct mich quasi umgehauen haben vor Freude. Denn Nintendo hat beispielsweise Nintendo Switch Editionen von Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Xenoblade Chronicles 2 und Xenoblade Chronicles 3 angekündigt. Alle in 4K 60 FPS, beziehungsweise im Handheld 1080p und 60 FPS. Dazu je nach Spiel weitere Neuerungen. Der erste Teil bekommt beispielsweise so ein Gleiter, Schwebegleiter, mit dem ihr dann die riesige Spielwelt auch schneller bereisen, durchqueren könnt. Das war einer der Kritikpunkte am Spiel, dass das Reisen, das Laufen alles so lange dauert. Passend dazu gibt's auch noch einen neuen Rennmodus. Also, ja, jetzt warte ich also eigentlich nur noch auf einen Spin-off, irgendwie Xenoblade Cards oder irgendwie sowas. Dazu kommen neue Ausrüstungsdesigns, die Harmoniegespräche sind jetzt vertont. Xenoblade Chronicles Definitive Edition ist ab sofort digital für die Switch 2 erhältlich. Das Upgrade-Pack kostet 9,99 €, während die Vollversion 69,99 € kostet. Ich habe es gekauft, ich habe ja nur die ersten 40 Minuten mal angespielt und ich war begeistert. Es sieht auf jeden Fall besser aus als Xenoblade Chronicles X. Also ich finde, diese Upscaling-Fragmente sind kaum noch vorhanden. Vielleicht sind sie noch da. Also auf jeden Fall, es wirkt sauberer. Es wirkt wie ein besserer Port. Ich muss natürlich da länger spielen. Und dann werde ich berichten, ob sich da an dieser ersten Meinung was geändert hat. Aber Nintendo hörte an diesem Punkt ja nicht auf, denn am 30. Juli erscheint die digitale Fassung von Xenoblade Chronicles 2. Die physische folgt dann am 1. Oktober und Xenoblade Chronicles 3 wird dann digital und physisch am 3. Dezember erhältlich sein. Auch diese Spiele bieten dann 4K 60 FPS und Quality of Life Verbesserung sowie neue Inhalte. Harmonie-Gespräche sind auch hier vertont. Xenoblade Chronicles 2 bekommt zudem einen neuen Kampfmodus und neue seltene Klingen und auch Klingenmissionen. Bei Xenoblade Chronicles 3 kommt dann so ein spezieller Modus dazu, so ein Kampfmodus in der Vogelperspektive, wo man Horden von Monstern irgendwie besiegen kann. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich mich all diese Ankündigungen gemacht haben. Ich bin ein sehr großer Xenoblade-Fan. Ich habe auch jede Collector's Edition und ich ärgerte mich jetzt jahrelang, wie schlecht diese Spiele auf einem 4K-TV wirken. In 2017 spielte ich Xenoblade Chronicles 2 noch an einem Full-HD-TV und dachte, dass das eins der schönsten Spiele sei, bis ich es dann Jahre später am 4K-TV startete. 540p Auflösung oder sowas passt einfach nicht dann zu diesen modernen großen TVs und Handheld Gaming war da kaum eine Alternative, da dort die Auflösung noch geringer war. Xenoblade Chronicles 3 habe ich auch nie beendet. Es hat eben mit dieser Technik dazu. Ich besitze die Collector's Edition. Ich habe um die 20 Stunden gespielt. Ich brach es dann aber ab, als die Gerüchte bezüglich der Switch 2 immer stärker wurden. Ich spekulierte einfach darauf, dass diese Spiele irgendwie mal irgendwann eine 4K-Version erhalten würden. Und jetzt bin ich so happy, dass das alles noch in diesem Jahr passiert. Ich bin allerdings noch in meinem Xenoblade Chronicles X Spiele-Durchgang. Und wenn ich den dann mal beendet habe, werde ich dann Xenoblade Chronicles der Definitive Edition spielen, danach den zweiten Teil im Dezember, dann den dritten Teil. Also ich werde dieses Jahr so beschäftigt sein mit Xenoblade Spielen und wahrscheinlich auch noch Anfang des nächsten Jahres, weil die Spiele einfach teilweise so lange sind. Und ich habe ja jetzt immer Angst gehabt, dass quasi wegen GTA 6 kaum Spiele am Ende des Jahres, wenn ich dann mal Urlaub habe oder so, veröffentlicht würden. Und ich bin jetzt kein großer GTA-Spieler. Und ich bräuchte mehrere Spiele von Nintendo. Hoffentlich kommt da noch was. Ja, und jetzt sagt Nintendo einfach, Junge, spiel alle Xenoblade-Spiele in diesem Jahr durch. Von daher, danke dafür. Habe ich lange drauf gewartet, aber als wäre das nicht genug, kündigte Nintendo für nächstes Jahr Xenoblade Genesis an. Für mich unerwartet, da war ich dann völlig in Ekstase. Es hilft eben auch manchmal, wenn gewisse Ankündigungen nicht geleakt werden. Ich habe mich wirklich gefreut und Xenoblade ist eben Nintendos große Rollenspielserie, so wie Square Enix Final Fantasy hat oder Bandai Namco hat Tales of. Und wie der Name schon vermuten lässt, ist jetzt die Xenoblade Chronicles Trilogie abgeschlossen. Und nun kommt mit Genesis der Neubeginn für die Xenoblade-Reihe. Das heißt jetzt nicht, dass der jetzt gar nichts mehr mit den alten Titeln zu tun hat, aber es könnte auch sein, dass er nichts damit zu tun hat und dass sie jetzt vielleicht einfach sagen, wir hatten Xenoblade Chronicles 1, 2, 3, das ist eine Story gewesen und jetzt kommt vielleicht Xenoblade Genesis 1, 2, 3 und das ist eine neue Story. Also so könnte ich mir das vorstellen. Ist aber noch nicht bestätigt, wohin da die Reise geht. Das Team dahinter ist dagegen altbewährt. Serienschöpfer und Monolith-Mitgründer Tetsuya Takahashi ist weiterhin der kreative Kopf hinter dem Spiel. Und Yasunori Mitsuda, Maria Abunasa und Manami Kiyota arbeiten am Soundtrack und der wird dann wahrscheinlich grandios werden, denn die Musik in der Xenoblade-Reihe ist umwerfend. Da habe ich auch mehrere Soundtracks mir damals gekauft. Beim Charakterdesign ändert sich was. Masatsugu Saito, der die Designs von Teil 2 und 3 erstellt, ist nicht mehr dabei. Stattdessen sind nun Palo und Mai Yoneyama dabei und ihr habt dann im Trailer wahrscheinlich schon gesehen, dass der Stil hier auch deutlich anders ist. Es geht wieder in diesem Anime-Stil, den hatten wir in Xenoblade 2. Es gab eine Abwandlung davon in Xenoblade 3. Die Definitive Edition ging auch dann in diese Richtung, während das Originalspiel es ja noch einen ganz anderen Artstyle hatte. Mir gefällt das, bin ein großer Fan von. Und ich bin sehr gehypt, dann wieder diese große Welt zu erkunden. Und darin liegen ja dann auch die Stärken in jedem Xenoblade. Diesmal scheint die Welt innerhalb von einer Kugel zu sein. Die Landmassen sind also dann nach innen gewölbt über einen, ja, ich sag mal, sieht so ein bisschen aus wie bei einem Halo-Ring in Halo Combat Evolved. Diesmal ist aber alles eine Fantasy-Welt, in der dann viele Charaktere so Elfen zu sein scheinen. Und vor Jahren suchte Monolith ja Mitarbeiter für ein Fantasy-Action-RPG und scheinbar wird Xenoblade Genesis genau das. Laut Go Nintendo taucht das Wort Legacy in einer Szene des Trailers auf, was auf Project Legacy anspielen könnte, das eben seit langem in Entwicklung sein soll und wo die Leute spekulierten, dass das vielleicht sogar eine neue IP sein könnte. Wobei jetzt lange Entwicklungszeit, da ist ja Storyboarding und Konzepte und alles dabei, was dann oft von kleineren Teams durchgeführt wird. Die Stellenanzeigen sind, glaube ich, so 2 oder 3 Jahre alt, als das Spiel dann möglicherweise in der Vollproduktion gegangen ist. Ich meine, Takahashi hatte dann auch während Xenoblade, oder hatte die Idee für Xenoblade Chronicles 3, während er noch an Xenoblade Chronicles 2 gearbeitet hat. Vielleicht ist was Ähnliches passiert, dass er dann, als er an Xenoblade Chronicles 3 arbeitete, dann eben an Xenoblade Genesis schon gedacht hat und dann vielleicht erste Konzepte dafür erstellt hat. Und auch wenn der Trailer sehr Fantasy war, inklusive Schulsetting wie bei Fire Emblem Three Houses, muss es nicht zwingend ein reines Fantasy-Spiel sein. Normalerweise tauchen ja in jedem Xenoblade auch Sci-Fi-Elemente zumindest auf. Ja, ich meine, Chronicles X war eigentlich nur Sci-Fi. Und bei Xenoblade 2 hat man wahrscheinlich lange nicht unbedingt gesagt, oh, das wird aber Sci-Fi. Das kam dann aber durchaus. Ich hatte diese Ring-Globus-Welt bereits angesprochen. Vielleicht ist das Ganze eine Art Weltraumkolonie. Dann gab es diese 6 Sonnen, wobei 5 davon eher künstlich und komisch aussehen. Ja, also vielleicht ist diese Welt in einem großen Labor oder ich habe keine Ahnung. Ja, also da können wir jetzt wahrscheinlich ganz verrückte Ideen und Theorien rausspinnen. Zudem hat man im Trailer ein bergähnliches Gebilde gesehen, was aber von der Form her dann auch ein Raumschiff sein könnte. Quasi, dass da unter dem Berg vielleicht ein Raumschiff ist oder alles ist möglich. Dazu haben wir vom Kampfsystem noch gar nichts gesehen. Womöglich stehen da größere Veränderungen an, mit denen uns Monolith überraschen möchte. Ich bin voller Freude. Xenoblade-Fans essen momentan sehr gut in diesem Jahr und ich hoffe natürlich einfach, dass dann dadurch die Spiele sich auch verkaufen und die Marke immer bekannter wird. Aber ich werde glücklich sein, weil es könnte heißen, dass ich dann innerhalb von 2 Jahren der Switch 2 ein Zelda-Remake bekomme, ein Mario Kart, ein neues Donkey Kong 3D, ein Star Fox, ein neues Fire Emblem, ein neues Xenoblade, ein Splatoon-Ableger, dazu so Spiele wie Mario Tennis, ein Hyrule Warriors. Also ich bin da schon dann sehr, sehr, sehr glücklich. Und richtig glücklich hat mich auch noch gemacht, dass ich die Collector's Edition von Fire Emblem Fortune's Weave mir habe vorbestellen können. Die kostet nur 110 Euro, ist beim Nintendo Store aber schon ausverkauft. Da ist halt ein Artbook dabei, ein Steelbook. Die Karte interessiert mich nicht als Poster und irgendwie diese kleine Sammelkarten interessieren mich auch nicht. Ich bin für Steelbook und Artbook dabei und wenn man vorbestellen kann, haben wir auch ein Release-Datum bekommen und zwar der 17. September, 2 Tage nach Wolverine. Aber wenn ich zu wählen hätte zwischen Wolverine und Fire Emblem, würde ich Fire Emblem wählen. Also das ist einer meiner Lieblingsserien seit dann jetzt auch bald 20 Jahren, als dann die ersten Spiele für den GBA bei uns erschienen sind, weil die ganzen Super Nintendo und NES-Teile hatten wir ja nie bekommen in Europa. Und ja, das ist rundenbasiertes Taktikspiel, JRPG. Ich liebe es und auch ich liebe einfach das Gameplay letztendlich. Ja, da meine Armee und meine Truppe zusammenzustellen und dann eben die Schlachten zu gewinnen. Das ist mir sogar auch wichtiger als irgendwelche Story-Sachen. Natürlich ist aber Story auch hier ein Thema. Und diesmal spielt das Spiel im Kaiserreich Dagda, das unter der Herrschaft von Göttern in den letzten 1500 Jahren wirklich aufblühte. In der Hauptstadt Daxion werden die Heroenspiele ausgetragen und dem Sieger wird dann ein Wunsch erfüllt und deswegen kommen irgendwie aus dem ganzen Land mächtige Krieger zusammen, um eben dieses Turnier zu gewinnen und ihr könnt dann aus 4 verschiedenen Helden wählen, also 4 verschiedene Handlungsstränge. In Three Houses gab es ja 3 Handlungsstränge. Und ich bin mal gespannt, ob diese Handlungsstränge jetzt hier alle gleich lang sind, unterschiedlich lang, was dann passiert, wenn man sie alle durchspielt, wie die Spielzeit insgesamt aussieht. Also das sind alles Sachen, die noch gar nicht klar sind, aber die 4 Helden sind zumindest klar. Zum einen haben wir den blauhaarigen Kai, das ist ein junger Bursche, der unbedingt siegen will, um seinen Vater aus dem Kerker zu befreien. Dann haben wir Dietrich, der aussieht wie Alucard aus Castlevania, Symphony of the Night. Er ist aber hier ein Schwertkämpfer auf der Suche nach einfach stärkeren Gegnern. Der möchte also einfach nur Herausforderungen haben. Dann haben wir Theodora, das ist eine Königin, die danach strebt, den lang gehegten Traum ihrer Heimat zu erfüllen. Und schließlich haben wir noch die Musikantin Leda, die einzig von ihrer Rache getrieben ist. Wohin die Story dann geht, keine Ahnung, ob es wirklich nur das Turnier ist. Wir werden das alles sehen, aber es wird versprochen, dass, wie gesagt, jeder dieser Charaktere eine einzigartige Geschichte hat. Und zwischen den Kämpfen könnt ihr dann Streitkräfte stärken. Ihr könnt eure Truppen oder eure Techniken auf Übungsplätze verbessern. Ihr könnt neue Verbündete rekrutieren. Da könnt ihr auch durch die Stadt rumlaufen. Und wenn ihr die Stadt verlasst, könnt ihr dann wohl kleinere Aufgaben erfüllen. Und einmal sah es so ein bisschen aus, ob es da vielleicht sogar kleinere Dungeons geben könnte, wie bei Shadows of Valencia. Das ist jetzt noch nicht bestätigt. Muss man abwarten. Aber ich hoffe, dass sich dieses Spiel gut verkaufen wird. 17. September ist, wie gesagt, ein schwieriger Monat. August oder so wäre doch ein viel besseres Erscheinungsdatum gewesen. Ich habe ein bisschen Angst, dass so ein Fire Emblem untergeht zwischen der Masse an Spielen, die es für alle Konsolen und PC in diesem Zeitraum veröffentlicht werden. Und ich hoffe einfach, dass sich dieses Spiel über 1 Million Mal verkauft und mittelfristig über 2 Millionen Mal, damit wir auch weiter Fire Emblem Spiele erhalten. Und also kauft es. Keine Bedenken bezüglich Verkäufe habe ich dagegen bei Nintendo Switch Sports Resort, welches am 22. Oktober erscheinen wird. Der Vorgänger Nintendo Switch Sports hat sich über 18 Millionen Mal verkauft und im letzten Quartal 410.000 Mal. Also sollten gute Verkäufe kein Problem sein. Der Titel kostet digital 49,99 und das Besondere ist natürlich, dass Wuhu Island zurückkehrt und ihr könnt diesmal entweder als ein Sportsmate oder Mii-Charakter spielen und allein das Wuhu Island wieder zurück ist. Das hat mich richtig gefreut. Ich mochte das Wii Sports Resort sehr gerne mit Wuhu Island. Ich mochte Pilot Wings Resort mit Wuhu Island. Und jetzt ist Wuhu Island wieder da und ich werde dieses Spiel kaufen. Das ist sonnenklar. Zumal diesmal auch mehr Inhalt geboten wird. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich glaube, der Switch Sports damals vor 4 Jahren mit 4 verschiedenen Sportarten gestartet ist. Nee, mit 6. Ich glaube, es waren 6 Sportarten und 2 kamen im Laufe des Jahres dazu. Man kam also auf 8 Sportarten insgesamt. Nintendo Switch Sports Resort wird dagegen mit 12 Sportarten starten. Und da haben wir wieder Klassiker dabei wie Boxen, Tischtennis, Bogenschießen, Tennis, Volleyball ist wieder mit dabei, Bowling natürlich, Bowling darf natürlich nicht fehlen, Basketball ist dabei, Golf, neu hinzugekommen ist Daumenringen und Skateboarden und ich freue mich besonders auf Wasserscooter, also wenn ich schon keinen Wave Race kriege, dann wenigstens Wasserscooter in Nintendo Switch Sports Resort und auch das Propellerflugzeug werde ich abfeiern, weil ich, wie gesagt, Wuhu Island liebe und dann gerne mit diesem Flugzeug durch oder über eher Wuhu Island fliegen möchte. Und zum Aufwärmen könnt ihr dann auch Seilspringen machen. Und ja, das sieht gut aus. Das ist wahrscheinlich das bessere Spiel als Nintendo Switch Sport. Und es freut mich so ein bisschen, dass Nintendo an die Inhaltsproblematik sich da rantraut, weil wir während der Switch-Generation ja viele Sporttitel einfach hatten, die mit zu wenig Inhalt veröffentlicht wurden. Ich erinnere an Mario Strikers, was ich gerade spiele und sehr mag vom Gameplay, aber es gibt da nur ein paar Turniere, kaum Modis. Die Zwischensequenzen sind immer dieselben. Es gibt gar nicht so viele Stadien und selbst die Siegeranimation, wenn man Pokal gewinnt, ist irgendwie immer dieselbe, nur mit einem anderen Pokal. Also da wurde wenig Geld reingesteckt, gefühlt. Und Nintendo Switch Sports hatte ja auch einfach das Problem mit, wir haben halt nur ein paar Sportarten und und jetzt haben wir in diesem Jahr Mario Tennis Fever bekommen, was pickepacke voll mit Inhalten ist, das umfangreichste Mario Tennis, was es gab. Jetzt kriegen wir ein Nintendo Switch Sports Resort, was zumindest 4 Sportarten dazu gewonnen hat gegenüber den Vorgänger. Und wie gesagt, auch hier ist es ja möglich, dass über DLCs weitere Sportarten dazukommen. Ich mag übrigens auch das Cover, also das Artwork, was dafür ausgewählt wurde. Ich hab richtig irgendwie Lust da drauf. Hat mich ein bisschen gewundert, dass das erst am 22. Oktober erscheint, weil das irgendwie doch ein perfekter Sommertitel gewesen wäre. Ansonsten bekam er noch Updates zu bekannten Titeln. Beispielsweise wird ein Network-Test im Sommer für The Duskplatz abgehalten. Wir haben auch ein paar neue Spielszenen bekommen. Gefühlt war das aber der enttäuschendste Trailer in der ganzen Show, weil sehr kurz, sehr wenig Infos. Das war also nicht so toll. Rhythm, Paradise Groove, da haben wir neue Spielszenen bekommen, haben mehr Einblicke bekommen in den Multiplayer-Modus, der überraschend spaßig sein könnte. Dann haben wir gesehen, dass es da irgendwie auch einen Abschnitt gibt, der sich wie ein JRPG spielt, wo man also dann gegen Monster kämpft und dann muss man im Rhythmus die richtigen Attacken drücken. Ich bin echt schlecht in solchen Rhythmusspielen, aber das hat mich dann doch interessiert. Es war, wie gesagt, noch ein bisschen gewagt, mit Rhythm Paradise Groove irgendwie anzufangen, aber andererseits hat Nintendo irgendwie sich wahrscheinlich gedacht, das Spiel erscheint am 2. Juli und jetzt ist nochmal eine gute Möglichkeit, um einer größeren Spielerschaft sagen zu können, hey, das Spiel erscheint am 2. Juli und guck mal, wir haben da ein paar interessante Modi. Ich hätte aber wahrscheinlich für mehr Impact vielleicht mit dem Xenoblade Chronicles, mit dem Xenoblade Genesis Trailer vielleicht angefangen, dann hätte die Show ein bisschen mehr Impact gehabt. Weiterhin wurde DK Challenge angezeigt. Das ist interessant, aber es ist wieder von der Zeit beschränkt und das finde ich so nervig bei einigen Nintendo-Sachen. Bis zum 1. September können Nintendo Switch Online-Mitglieder spielinterne Herausforderungen in der Reihe von den ganzen Donkey Kong Country-Spielen meistern, sowie in Donkey Kong Bonanza. Und da müsst ihr quasi Herausforderungen meistern. Und wenn ihr das geschafft habt, bekommt ihr so eine Karte ausgestellt, wann ihr das geschafft habt. Und im Prinzip ist das ein Achievement-Trophy-System, was Nintendo da einführt. Super cool, aber eben nur für eine begrenzte Zeit und nur für diese paar Spiele. Ich habe ein paar Champions gemacht. Ich habe da meinen Spaß dran gehabt. Ich habe auch den DLC von Donkey Kong Bonanza mir mal gekauft, um dann dieses Mario-Event, was sie dann jetzt auch gerade befristet haben, mal zu spielen. Ich muss sagen, ich habe das richtig gemocht. Ich bin aber irgendwie zu schlecht für diesen Smaragd-Emerald-Rush-Geschichte, weil irgendwie muss ich da 800.000 Punkte erreichen, um diese Statue da freizuschalten und ich komme auf 15.000. Also da habe ich noch nicht den Kniff raus, wie ich das besser handhaben kann. Dann, was mich sehr gefreut hat, ist, dass der Pokémon Pokopia Erweiterungspass angekündigt wurde. Ihr könnt jetzt, also nicht jetzt ab August, kostenlos unter Wasser gehen, was schon mal ganz cool ist. Also ihr könnt schwimmen und so weiter. Wer dann aber den Erweiterungspass hat, der bekommt weiteren Inhalt. Und zwar ab August gibt es eine Stadt unter Wasser zu erkunden, neue Möbel, neue Outfits. Wird wohl viel dabei sein. Ab Ende 2026 kommen neue Funktionen, Quality of Life Geschichten und so weiter in das Spiel und ab 2027 kommt eine neue Stadt. Wer bis zum 31. August kauft, kann irgendwie 30 seltene Pokometallbarren noch dazu bekommen. Ja, ist cool. Ich liebe Pokémon Pokopia. Es ist für mich eines der besten Spiele des Jahres. 35 Euro kostet dieser Erweiterungspass. Und ich hätte halt nach der Vorstellung gesagt 20, 25 Euro. Jetzt sind es 35 Euro. Muss ich quasi sehen, ob es mir das wert ist. Das liegt einfach so ein bisschen daran, welche neuen Inhalte da kommen. Aber wahrscheinlich werde ich mir den irgendwann trotzdem holen, weil ich, wie gesagt, das Spiel sehr liebe. Aber es kostet einfach mal die Hälfte von dem Grundspiel. Da weiß ich nicht, ob zwei Städte und neue Funktionen wirklich ein halbes Spiel ausmachen. Wobei ich auch jetzt hier sagen muss, das Spiel ist sehr komplett. Also wer das sich für den Vollpreis gekauft hat, der wird nicht denken, oh ja, nee, da fehlt aber was, weil die noch ein DLC verkaufen wollen. Nein, ich habe da über 60 Stunden reingesteckt. Ganz tolles Spiel, sehr komplett. Runde Story, gute Städte, also Pokémon Pokopia, das passt schon. Splatoon Raiders bekam auch einen neuen Trailer und vor allen Dingen wurde da angekündigt, dass am 30. Juni eine Splatoon Raiders Direct sein wird. Bin ich sehr gespannt drauf. Die neuen Spielszenen, die ich gesehen habe und das, was man in Treehouse gesehen habe, habe ich gesagt, das ist mein Spiel, das ist mein Diablo-Ersatz irgendwie so, also dieses Looten und Leveln und Schätze sammeln. Also das Splatoon Raiders wird, glaube ich, ein richtig tolles Spiel für mich. Star Fox wurde nochmal ein paar Szenen gezeigt, aber vor allen Dingen wurde dann die Demo veröffentlicht und ich finde die Hammer. Die Trainingsmission ist ein bisschen lang, aber die erste echte Mission, die man in der Demo spielen konnte, sieht sehr, 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 sehr gut aus. Also da bin ich richtig happy mit diesem Spiel, wirklich. Also das wird so mein kleines Traumspiel, weil ich ein großer Star Fox 64 Fan bin. Und das jetzt in dieser Optik zu spielen, das ist einfach Hammer. Und dann haben wir halt noch die letzte Ankündigung und das war ein Teaser. Und jetzt müssen wir vielleicht über die Leaker-Kultur reden. Nintendo hat es gewagt, in Anführungszeichen, The Legend of Zelda Ocarina of Time als Teaser anzukündigen. Man hat quasi den Anfang des Spiels gesehen, wo ein Erzähler die Hintergrundgeschichte darstellt. Und dann hat man einen kurzen Blick auf den schlafenden Link bekommen. Das Triforce in seiner Hand leuchtet kurz auf und dann wird das Logo eingeblendet und die Bestätigung, dass das Spiel noch im Jahr 2026 erscheinen wird. Ich hatte Gänsehaut während diesem Trailer. Die Musik, dass man Lost Woods da einspielt. Wirklich Gänsehaut pur. Ich war völlig weg, völlig fertig, völlig glücklich. Ich habe mich über den Grafikstil von Link etwas gewundert, weil das so halt weg von diesem Cartoon-Optik geht. Wobei das Original Ocarina of Time war für seine Zeit eigentlich auch auf diesen Pseudorealismus getrimmt. Ja, also diese ganzen Artworks, die wir kennen von Ocarina of Time, die wurden quasi erst später erstellt von einem Künstler, der dann nicht zufrieden war mit dem Marketingmaterial. Also es hat eigentlich mit dem Spiel selber gar nicht so viel zu tun, aber es ist jetzt natürlich ikonisch, wenn wir diese Artworks mal sehen. Ich würde gerne mehr davon sehen. Und das ist so der Punkt, warum viele Leute sich jetzt enttäuscht sind. Ich gehe halt aber davon aus, sie sind nur enttäuscht, weil sich herumgesprochen hatte, dass Nate the Hate halt gesagt hat, hey, Ocarina of Time ist eine Entwicklung und wird jetzt angekündigt. Das haben wir vor über 4 Wochen erfahren und das hat dann eine Erwartungshaltung losgesetzt, dass die Leute mit einem einfachen Teaser jetzt unglücklich waren. Die gesagt haben, ich hätte gerne Gameplay gesehen. So, in einer normalen Welt hätten wir gar nicht gewusst, dass es Ocarina of Time gibt. Und wir hätten diesen Teaser gesehen, wären völlig überrascht gewesen, wären völlig ausgerastet und hätten gesagt, boah, ich kann kaum erwarten, bis ich da in ein paar Wochen mehr davon sehe. Jetzt wegen diesen Leaks sind die Leute enttäuscht. Und das ist schade, dass so ein Moment quasi durch Leaks zerstört wird. Ich meine, 2026 kommt es. Wir haben jetzt Mitte Juni. Natürlich ist es doch völlig klar, dass wir spätestens im September neues Material zu dem Spiel sehen. Sei es, dass es eine September Direct gibt, sei es, dass es eine Zelda Anniversary Direct gibt oder eben eine Ocarina of Time Direct. Wir müssen nicht so lange darauf warten und dann werden wir Deep Dives und alles kriegen. Wahrscheinlich wird noch eine Collector's Edition angekündigt oder sogar eine Switch 2 im Zelda-Design. Das machen sie ja auch gerne. Das wissen wir alles nicht. Aber das kommt halt in den nächsten 2-3 Monaten. Und das sollte doch Leute glücklich eigentlich machen. Und ich bin es. Und da sind wir dann irgendwo beim Fazit dieser Direct. Ich muss erstmal sagen, zum Glück habe ich so viele Reaction-Videos gesehen, wo Leute geheult haben, wo sie glücklich waren, als sie diesen Trailer oder diesen Teaser gesehen haben. Und das hat mich dann doch noch ein bisschen beruhigt, ich gesagt habe, okay, es sind nicht alle irgendwie verrückt geworden. Aber ich kann natürlich Leute verstehen, die sagen, ja, das war jetzt nicht meine Direct. So, weil am Ende wurden als neue Spiele vorgestellt Xenoblade Genesis, Nintendo Switch Sport Resort und Ocarina of Time. Wenn ich jetzt nichts vergessen habe, waren das diese 3 großen Neuankündigungen. Dazwischen waren Switch 2 Editions und wir haben Termine für bekannte Spiele bekommen. Da muss jetzt keiner sagen, boah, das ist die beste Direct ever. Aber wenn man nochmal dazu nimmt, dass wir so viele Third-Party-Spiele bekommen haben, wie wahrscheinlich noch nie. Also ich glaube, von Third-Party war das die beste Direct überhaupt jemals. Und das muss man irgendwie auch mal ein bisschen dazu nehmen. Und wenn man dann noch bedenkt, dass im Juni Nintendo eben oft einfach nur sagt, so, das sind die Termine für die restlichen Spiele und dann gibt's vielleicht 1-2 Teaser fürs nächste Jahr, wenn überhaupt. So laufen die meisten Juni-Directs ab. Im September, wenn es einen September-Direct gab, das ist dann so irgendwie, wo Nintendo immer sagt, wir konzentrieren uns auf das restliche Jahr und in Wirklichkeit zeigen sie irgendwie 3 oder 4 Spiele, die fürs nächste Jahr kommen. Also deswegen, wenn überhaupt, die nächste Direct fürs nächste Jahr. Wenn es keine gibt, halt die Januar-Direct. Also Nintendo ist eben mittlerweile so drauf, dass die Spiele nur noch ankündigen, so ein paar Monate bis einem Jahr vorher. Und ihr werdet also wahrscheinlich keine großen Ankündigungen mehr sehen mit, oh, das Spiel kommt in 3 Jahren. Ich meine, wann wird das nächste 3D Mario angekündigt? Könnte im September sein, aber vielleicht sagt auch Nintendo, das nimmt dann irgendwie das Licht von Zelda und deswegen kündigen wir kein 3D Mario an, sondern erst im Januar. Also deswegen, alles ist möglich. Aber nur wenn euch eine Direct nicht nach eurem Geschmack ist, heißt das nicht, dass es die schlechteste Direct ever war. Ich habe deutlich schlechtere Directs in den letzten 10 Jahren gesehen. Aber ich verstehe auch jeden, der so ein bisschen sagt, ach, mir fehlt ein bisschen mehr First-Party-Titel. Wobei ich auch wieder sage, dass wir gegen Ende des Jahres 14 Exklusivspiele in 1,5 Jahren Switch 2 haben werden, und das ist erstmal nicht so schlecht, zumal die ganzen großen Titel ja alle noch kommen. Ich meine, Nintendo Switch Sport Resort, das ist jetzt kein Titel, wo die meisten Leute ausflippen, das Ding verkauft sich aber über 10 Millionen Mal. Das heißt, es ist ein wichtiger Titel und es gibt da draußen einen ganz großen Markt, für den das ein richtig gutes, wichtiges Spiel ist. Ocarina of Time wird sich auch als Remake sehr gut verkaufen, egal wie es aussieht. Und dann haben wir dazwischendurch immer diese kleineren Nischentitel, wie ein Xenoblade, wie ein Fire Emblem, wo man eben hofft, dass sie sich so ein bisschen verkaufen. Also ich finde, das Line-Up ist sehr, sehr abwechslungsreich, und irgendwie beruhigt es mich auch zu wissen, dass irgendwie in Smash, in Animal Crossing, in 3D Mario, in echtes Splatoon 4, und wie sie alle heißen, dass die alle noch kommen, und vielleicht kriegen wir auch nochmal Comebacks von irgendwelchen Serien wie Wave Race oder F-Zero. Also von daher, größtenteils bin ich zufrieden, und ich bedanke mich in diesem Sinne fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, euer Thomas.